Ja, Vater im Himmel, wir wollen dir von Herzen danken für diese Einleitung von Michael Zehnder, Herr, und auch all diese Lieder, die wir singen durften, für diesen schönen Musikbeitrag jetzt gerade, Herr, und wie passend doch das alles einmal mehr wieder ist. Herr, wir staunen über dich und deine Größe. Du hast alles in deiner Hand. Du, ja, dir ist alles untertan. Herr, dafür danken wir dir und danke, dass jetzt auch diese Stunde dir untertan ist, dass du der Federführende bist, Herr. Lenke unsere Blicke in dein Wort, unsere Gedanken. Hilf uns, konzentriert zu sein. Schenk einen wachen Geist, Herr. Und lass uns doch weiterkommen, Herr, in deinem Wort, aber auch für unser Leben, für die kommende Woche, Herr. Wir danken dir. Du siehst, was ein jeder gebraucht. Zu deiner Ehre, Herr. Amen. Kennen Sie den Beruf Supervisor bzw. Supervisorin? Ja, diese Personen, sie werden von Arbeitgebern eingesetzt. Eingesetzt für wiederum die eigenen Teams. Sie betrachten Arbeitssituationen von außen und können das jeweilige Handeln reflektieren, wie zum Beispiel eine Aufgabe erledigt wurde, somit dann auch optimieren und auch in Konfliktsituationen gegebenermaßen dann eingreifen. Sie betrachten alles von außen her und haben mit diesem nötigen Abstand dann den notwendigen Einblick und Überblick auf das Ganze. Wir können also sehr gut sagen, es handelt sich dabei auch um Problemlöser. Ein Supervisor, eine Supervisorin. Und nun begegnen wir auch heute Morgen einem großen Problem innerhalb des Themas der Traum über die Weltreiche. Und ich kam beim Vorbereiten zum Schluss, dass es schade wäre, über dieses ganze Kapitel, wo so vieles drin steckt, da sind so kostbare Schätze drin, einfach über vieles so drüber hinweg zu fliegen. Und deshalb müssen wir zwei Teile daraus machen. Und heute soll es, wie bereits von Michael Zehnder gelesen, um die Verse 1 bis 23 gehen. Ja, in Daniel 1, was wir uns beim letzten Mal angeschaut haben, da ging es ja um das Thema Blick bis zum Ende. Daniel, er bekam nämlich einen Blick über die Zeiten der Nationen bis zu deren Ende. So nennt sich die Zeit, eben Zeiten der Nationen, in der Jerusalem immer wieder zerstört wurde, beziehungsweise beherrscht wurde durch die Nationen. Wir wissen, diese Zeiten sind noch nicht abgeschlossen, denn in Offenbarung 11, Vers 2, da ist verheißen, dass Jerusalem noch einmal zertreten wird durch die Heidenvölker. Wir durften beim letzten Mal auch bestaunen, wie groß unser Gott ist, wie er sich einen solch mächtigen, erhabenen Nebukadnezar einfach mal schnell zu seinem Diener nahm. Wir staunten darüber, dass unser Gott, der alles bewirkende Gott ist, der seine gewaltigen und wunderbaren Ratschlüsse ausführt und sie treu, punktgenau zu Ende bringt und erfüllt. Er ist der Gott, der etwas verspricht und der das Versprechen auch selber einhält. Diesbezüglich nannten wir das alles in seinen wunderbaren, ja den besten Händen ist. Wir erinnern uns, die Zerstörung Jerusalems, das Zerstören des Tempels, dieses Mitnehmen der Babylonier gewisser Geräte aus dem Tempel, Gott hat das in die Hände gegeben. Daniel und seine Freunde, sie wurden auch mitgenommen nach Babel und dort in aller Weisheit Babels gelehrt, unterrichtet, in dieser ganzen antigöttlichen Weisheit, diesem ganzen Götzenkult. Und Gott hingegen schenkte Daniel bzw. diesen jungen Männern Verständnis für die Schriften. Und Daniel gab er insbesondere die Gabe, Träume auszulegen und deuten zu können. Und nun sind wir bei Kapitel 2. Und das basiert oder baut natürlich auf Kapitel 1 auf und führt dementsprechend diese Gedanken nun auch weiter. Und dieses Kapitel, Daniel 2, es legt aus biblisch-prophetischer Sicht mit diesem Traum dieses Standbildes und diesem Stein, der dann zunächst die Füße, aber überhaupt diese ganze Skulptur zerschlägt, eigentlich den Grundboden für das ganze Danielbuch. Wir können dieses Kapitel somit durchaus als Gegenstand der prophetischen Darstellungen dieses Buches benennen. Und nun eben stoßen wir direkt an ein großes Problem. Und das ist der erste Punkt. Ein großes Problem. Wie ist es bei großen Problemen? Da lässt Gott sich doch gerne als groß erscheinen. Ist das nicht oft so? Das werden wir bestaunen. Um das geht es heute. Kennen Sie das auch? Sie haben einen Traum in der Nacht. Manchmal träumt man ja ganz kuriose Dinge. Sie haben diesen eigenartigen Traum und am anderen Morgen, wenn Sie aufwachen, da erinnern Sie sich dennoch nur noch bruchweise oder gar nicht mehr, um was es ging. Und dann vergeudet man doch so viel Zeit, irgendwie noch einmal zu formulieren und jemandem zu erzählen, du, ich hatte so eigenartig geträumt diese Nacht. Aber man bekommt einfach nicht mehr hin, um was es ging. Nur für uns stellt dies natürlich kein Problem dar, denn es handelt sich um belanglose Träume, wir wissen es. Auch beispielsweise aus Psalm 73, Vers 20, da heißt es, wie ein Traum beim Erwachen verschwindet, so vergehen sie, wenn du dich erhebst, o Herr. Also hier der Traum, ein Bild für die Vergänglichkeit des Menschen, für die Nichtigkeit des Menschen gegenüber Gott. Und heute ist es ja so, das Wort Gottes, es ist abgeschlossen. Es braucht keine Träume, es braucht keine Visionen mehr. Die Bibel, sie ist komplett. Und so sind auch unsere Träume eben belanglos. Damals aber, bei Nebukadnezar, da war das ganz anders. Da sprach Gott durch einen Traum. Und Nebukadnezar, der hatte einen solch derartigen Traum über dieses erhabene Standbild aus diesen diversen Materialien, dass er Angst bekam. Furchterregend, gewaltig war das. Sein Geist wurde aufgerüttelt. Das Gesehene, das ließ ihn nicht mehr los. Das ist Daniel 2, Vers 1. Ja, gewisse Dinge im Leben, das kennen Sie bestimmt alle auch, ich kenne das sehr gut, sie bereiten einem Gedankenkreisen. Sie lassen einem nicht mehr los, sie lassen uns aufschrecken. Stundenlang vergeuden wir dann in dieser Gedankenwelt, diesen Problemen reimen uns Dinge dazu, was noch sonst alles kommen könnte und wie sich das dann erschließen könnte. Die Gedanken, die uns gefangen nehmen, eben nicht mehr loslassen. Und eigentlich so erging es Nebukadnezar. Aber sein Problem, es wurde noch größer, denn Und das erschließt sich aus meiner Sicht daraus, dass er in diesem Abschnitt immer wieder darum ringt, tut mir diesen Traum kund. Vers 5. Ich denke, dass es auch aus dem Gesamtzusammenhang so sein musste, da Gott ja ein Ziel verfolgte, das Nebukadnezar nicht imstande war zu sagen, um was es in diesem Traum ging. Vielleicht völlig überfordert, vielleicht auch bruchweise wieder vergessen oder sogar gänzlich wieder vergessen. Und er sagt, sagt mir den Traum und deutet ihn mir. Ich gehe somit nicht davon aus, dass Nebukadnezar seine Weisen testen wollte, sondern dass er nicht einmal imstande war, diesen Traum wiederzugeben. Aber der König, er besinnt sich und er erinnerte sich, dass er ja eine ganze Schar auserlesene Schriftkundige, Wahrsager, Sterndeuter und Zauberer in seinem Reich hat, die ihm helfen können. Vers 2. Meine Lieben, das war die Elite Babels. Männer von unzweifelhaft bedeutender Geistesbildung, mit tiefster Einsicht in Natur- und Geisteskräfte. Männer, die waren an Begabung nicht zu überbieten. Das waren Professoren, das waren Doktoren, das waren Wissenschaftler. Und nun, ist es nicht herrlich, eben diese Genialität Gottes? Erinnern wir uns, mit welcher Gründlichkeit und Sorgfalt hat man doch an diesem babylonischen Königshof alles organisiert? Wie wurden doch die fähigsten Männer, die begabtesten Leute Babels genommen, gelehrt, unterwiesen in all dieser Weisheit Babels, genauso Daniel und seine Freunde? Und das sahen wir ja in Kapitel 1. Und wie viele Ressourcen, wie viel Energie hat man investiert für gute Repräsentanten dieses Königshauses in Babel? Aber Gott, der Allmächtige, der alle Geschicke lenkt, der alles überblickt, er zeigt somit in einer einzigen Situation, und dazu eben wählte er diesen passenden Moment, es taugen alle zusammen nichts. Gott wählte diesen Moment, dieses große Problem Nebukadnezars, um dieser willensstolzen, dieser weisheitshungrigen Weltmacht den Beweis zu liefern, dass die Welt in ihrer antigöttlichen Weisheit nicht nur nicht erkennt, sondern nicht einmal imstande ist, Gottes Offenbarung einmal festzuhalten, geschweige sie zu deuten. Der Mensch ist nicht einmal fähig, einen Traum und dann noch so einen imposanten am anderen Morgen wiederzugeben, wenn Gott das nicht gibt. Auch alle diese Studierten in Babel, sie waren nicht imstande dazu. Den erhabenen König und all seine Gelehrten. Folglich dann das logische und ehrliche Bekenntnis in den Versen 10 bis 11. Das Bekenntnis dieses gesamten Unvermögens. Da heißt es, die Chaldäer antworteten vor dem König und sprachen, es gibt keinen Menschen auf Erden, der verkünden könnte, was der König befiehlt. Deshalb hat auch nie irgendein großer und mächtiger König so etwas von irgendeinem Traumdeuter, Wahrsager oder Chaldäer verlangt. Denn die Sache, die der König verlangt, ist schwer. Es gibt auch niemand, der es dem König mitteilen könnte, ausgenommen die Götter, deren Wohnung nicht bei den Menschen ist. Ja, eines stimmt in diesem Bekenntnis. Götter, Satan und seine Dämonen, sie können sehr wohl Dinge wissen. Aber in einem Punkt irren sich hier die Gelehrten. Denn Satan, Götter, Dämonen können keinen Traum Gottes deuten. Und nun leuchtet doch hier eine herrliche Tatsache auf. In diesem Satz, die Götter, deren Wohnung nicht bei den Menschen ist. Es passt vielleicht nicht ganz zum Punkt, es ist so ein kleiner Exkurs, aber so eine wunderbare Wahrheit. Der wahre Gott ist nämlich so anders. Er wohnt im Himmel und er wohnt auch bei den Menschen. Was war das doch für eine Sehnsucht Gottes seit jeher, bei den Menschen zu wohnen? Damals beim Sündenfall bei Adam und Eva, da suchte Gott den Menschen sogleich. Adam, wo bist du? Herzbewegend. Dann wohnte er in einem Zelt mitten unter den Menschen, mitten des Volkes Israels. Er wohnte damals schon in Niedrigkeit, in einem Zelt. Und dann wurde er Mensch. Johannes 1, Vers 14. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Hier heißt es genauer, das Wort wurde Fleisch und es zeltete unter uns. Gott, er wollte nicht einfach irgendwo unantastbar im Himmel sein und wohnen, sondern er wollte tastbar, erfahrbar und riechbar werden unter den Menschen in Jesus Christus. Kennen Sie den Drang, zu jemandem Kontakt zu haben, der Ihnen wichtig ist? Wie sehr zerreißt es doch beispielsweise Eltern, wenn sie keinen Kontakt haben können zu ihren Kindern? Ja, so sehr und noch viel mehr will Gott mit Ihnen und mit mir Gemeinschaft haben. Auch deshalb hat er seinen kostbaren Sohn uns gegeben, dass Sie Gemeinschaft mit Gott haben. Gott sehnt sich danach. 1. Korinther 1, Vers 9. Dazu sind wir in Christus berufen. Er wünscht sich das so sehr. Und was geschah nun in der Geschichte Daniels daraufhin? Der König nach diesem Bekenntnis verurteilte alle Gelehrten inklusive Daniel und seine Freunde. Meine Lieben, Nebukadnezar, er hatte ein großes Problem. Und nun hatten auch Daniel und seine Freunde ein großes Problem. Nebukadnezar, er war aufgrund seines großen Problems verängstigt, aufgescheucht. Er traf überzogene Entscheidungen. Bei Daniel ging es nun ums eigene Leben. Und wie haben er und seine Freunde reagiert? Was bestaunen wir hier in Daniel 2 in den Versen 12 bis 14? Seine ruhige und besonnene Art. Und dies angesichts von Lebensgefahr. Er protestierte nicht einmal gegen diesen Erlass. Gelassen und ehrerbietig tritt er diesem Ausführenden der Befehle entgegen, danach genauso dem König. Welch ein Unterschied zu Nebukadnezar, der verängstigt war und überzogene Entscheidungen traf. Was machte diesen Unterschied aus? Warum konnte Daniel so reagieren? Daniel kannte seinen Gott. Wie gut kennen Sie, wie gut kenne ich unseren Gott? Zweifeln Sie manchmal an Gott? Fragen wir uns manchmal, gerade in Problemen, ob Gott diesen Dingen einfach dem Lauf des Lebens überlässt, dem Zufall überlässt? Zweifeln sie manchmal, ob Gott sich für ihre Situation überhaupt interessiert und dementsprechend auch alle Fäden in den Händen hat und wirklich handelt? Eines ist sehr sicher, obwohl ich mir selber nicht sicher bin, wie ich angesichts Lebensgefahr und großer Not reagieren würde, aber eines ist sicher, je mehr wir Gott kennen, desto ruhiger bleiben wir in ähnlichen Situationen. Davon bin ich überzeugt. Er wusste um Gott, der sich je und je seinem Volk Israel offenbart hat. Gott, der unter ihnen wohnte, mit durch die Wüste zog, der seine Macht unter den Nationen erwiesen hat, der bis dahin seinem noch so ungehorsamen und abtrünnigen Volk noch nie geschwiegen hat, sondern gerade in seinem tiefsten Verfall am eindringlichsten und am tröstlichsten geredet hatte. Und das war nun die Gelegenheit Daniels, bei diesem bitteren, täuschten Nebukadnezar, den allein waren, diesen großen, allmächtigen Gott Israels zu bezeugen, der die Seinen auch im Angesicht der Gefahr des Todes mit großer Zuversicht erfüllt. Und so sagte Daniel zum Befehlshaber, dass er diesen Traum deuten könne. Daniel wusste, Gott ist der beste Supervisor, den es gibt. Er hat von außen her einen abgerundeten, ja eben einen super Blick auf alles und dementsprechend kann Gott auf den Punkt genau handeln. Und das werden wir gleich noch bestaunen in diesem Lob Daniels. Das hat mich so bewegt, auch wieder diese Größe Gottes, die darin zum Vorschein kommt. Und nun, zuallererst, bevor Daniel dann diesen Traum gedeutet hat, was haben er und seine Freunde gemacht? Gemacht im Wissen um Psalm 65, Vers 3. Du erhörst Gebet, darum kommt alles Fleisch zu dir. Ja, bei all unseren Problemen, da sollte unser Herr die erste Anlaufstelle sein. Sie flehten um das Erbarmen Gottes, denn es liegt ja nicht am Menschen, sondern allein an dem sich erbarmenden Gott. Sie befragten ihn nach diesem Geheimnis dieses Traumes, denn sie wussten, das Geheimnis ist bei denen, die Gott fürchten. Psalm 25, 14. Und so enthüllte Gott diesen Traum, nicht im Schlaf, sondern im Wachzustand, aber bei Nacht. Daniel 2, Vers 19. Hierauf wurde dem Daniel in einem Gesicht bei Nacht das Geheimnis geoffenbart. Da pries Daniel den Gott des Himmels. Meine Lieben, Gott offenbarte ihm dieses Geheimnis. Wir erinnern uns, wir wollen nicht müde werden, uns das auch in Erinnerung zu rufen. Wir als Leib Christi sind die Verwalter der Geheimnisse Gottes. Einfach um nochmals diese Dimensionen, die wir erhalten haben, aufzuzeigen. Es ist so herrlich, dass wir so sehr zu seinem Sohn gehören dürfen, dass wir die Tiefen der Gedanken Gottes erforschen dürfen. Das ist keine Selbstverständlichkeit. An diesem Punkt wollen wir nun noch auch einen heilsgeschichtlichen Gedanken hier beleuchten bei dem, was wir bisher betrachtet haben. Denn vergessen wir beim Studieren der Bibel den heilsgeschichtlichen Blick nicht. Vergessen wir nicht Daniel und seine Freunde auch als Repräsentanten des Volkes Israel zu sehen. Babel dachte, sie bilden Repräsentanten Babels aus. Dachte man nicht, Juden würden sich überall integrieren in all den Ländern der Zerstreuung? Gab man ihnen nicht auch deutsche und andere Namen, aber sie blieben, was sie sind. Das jüdische, auserwählte Volk Gottes, und Israel ist seit jeher das Offenbarungsvolk Gottes. Israel war anvertraut, was Gott geredet hat. Und sie waren in die Hände der heidnischen Könige gegeben. Gott will sich durch Israel bei den Nationenvölkern verherrlichen. Wir wissen es, diese ganze Weisheit, was wir hier vorgeschattet finden, das wird sich komplett erfüllen im messianischen Reich. Und im messianischen Reich kümmert sich Gott selbst in seinem Sohn hier auf der Erde um sämtliche Problemstellungen für all die Völker. Und auch bei Daniel ist es Gott, der das Problem Nebukadnezars löst. Wir hatten erstens ein großes Problem, zweitens von Gott gelöst. Ja, Gott, er tat dem Daniel also diesen Traum Nebukadnezars kund. Erinnern wir uns, wann Gott dem Daniel diese Gabe geschenkt hat, Träume zu deuten und auszulegen? Schon bevor Nebukadnezar diesen Traum des Standbildes hatte. Gott weiß um ihre und meine Probleme, bevor wir sie überhaupt haben. Darauf dürfen Sie und ich auch in unserem Leben vertrauen. Und mit dem Wissen, dass alles so kommen muss, wie er es will, ist das ein ganz großer Trost. Und nun lobt Gott den Daniel. Und hier kommen wir zu diesem bereits angesprochenen Lob. Da können wir aus meiner Sicht nicht einfach drüber hinweggehen. Zu tief, zu beeindruckend sind diese Verse, Daniel 2, 20 bis 22. Daniel 2, 20 bis 22. Und dieses Lob können wir eigentlich überschreiben mit den Worten: So groß ist dein Gott. So groß ist dein Gott. Das nenne ich mal einen Supervisoren. Denn es heißt in diesen Versen als erstes, er besitzt. Er besitzt. Denn sein ist beides, Weisheit und Macht. Was bedeutet denn dieser Begriff göttliche Weisheit? Es handelt sich um eine der erhabensten Eigenschaften Gottes, denn sie umschließt nicht nur seine Allwissenheit, sein absolutes Wissen von allem, was überhaupt ist, von allem, was überhaupt sein kann und sein wird. Und somit vermag er stets, die edelsten und die vollkommensten Ziele zu erwählen, und zu ihrer Erreichung die besten, die wirksamsten und die unfehlbarsten Mittel zu ergreifen. So hat er aus den Baumaterialien seiner unbegrenzten Erkenntnis dieses vollendete Gebäude des ganzen Weltalls geplant. Er hat das konstruiert, so dass es in allen seinen Teilen eigentlich ja wiederum seine eigene Vollkommenheit wieder erstrahlt. Und diese Weisheit, die wir kaum in Worte fassen können, ist gepaart mit seiner unbegrenzten Macht. Und das, meine Lieben, dass auch die Macht ganz in seinem Besitz und seines ist, und neben dieser ganzen Weisheit, das garantiert die Ausführung von allem, was Gott sich in seiner ganzen Weisheit vorgesetzt hat. Es garantiert darüber hinaus dann auch noch das absolut perfekte Ergebnis. Gott, er ist sich all dessen so gewiss, dass er stets in seinem Wort von der Erreichung von allen Verheißungen spricht. Das ist für Gott ganz selbstverständlich. Alles Verheißene wird eintreffen. Erinnern wir uns doch mal beispielsweise an Fußballprofis. Ein Spieler des absolut besten Teams zur Zeit, also die absolut stärksten, er würde in einem Interview immer noch sagen, das gegnerische Team seien die Favoriten, oder er würde sagen, sie haben das Zeug, uns zu schlagen. Man weiß ja nie, wie es rauskommt. Aber bei Gott ist es ganz anders. Er weiß, dass er alles weiß, und er weiß, dass er alles kann, und das in absoluter Vollkommenheit. Er vermag es ständig darüber zu sprechen, dass alles so kommen wird, weil er weiß, dass alles so kommt. Und nochmals der Gedanke, bei Gott gibt es keine Zeit. Das heißt, er sieht Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, alles in seiner Gegenwart auf einen Blick. Er muss also nicht zuerst noch den Ausgang gewisser Dinge abwarten, um zu wissen, wie es dann weitergeht. Es ist ihm alles präsent. So gewiss sind die Erfüllungen in Gottes Augen, weil sie vor seinen Augen schon da sind. Und deshalb ist er der einzige Gott, der auch Weissagungen ergehen lassen kann, und das von Vorgrundlegung der Welt bis hinein in die Vollendung. Alles ist ihm präsent. Weissagungen, die Himmel und Erde umfassen, mit Berücksichtigung aller Möglichkeiten und jedem Verhalten aller Geschöpfe. Dann lesen wir weiter in Daniel 2, 20 bis 22. Da heißt es, er führt. Er führt andere Zeiten und Stunden herbei. Stellen wir uns doch das einmal vor. Damals, da machte Gott Lichter, er setzte Sterne ans Himmelszelt, er machte eine Unterscheidung von Tag und Nacht. Er machte Sonne und Mond. Zu was dienen denn diese Gegenstände? Zur Bestimmung der Zeiten, der Tage und der Jahre. Und so heißt es dann im Schöpfungsbericht ja, es wurde Abend und wieder Morgen. Das hat er gemacht. Gott hat die Zeit geschaffen. Menschen, sie studieren ihr ganzes Leben, beispielsweise Astronomie. Bis man da einen Titel hat, einen Mastertitel oder noch mehr, da vergehen Jahre. Gott muss das nicht studieren. Er hat alles gemacht. Er braucht das nicht zu studieren. Diese komplexen Dinge und Zusammenhänge, sie sind für ihn als Schöpfer einfach selbstverständlich. Und dass er diese Dinge gemacht hat, das zeigt ja auch, dass Stunden und Zeiten ihm gänzlichst untertan sind. Und warum hat er diese Dinge gemacht? Um die allmächtige, planmäßige Entfaltung der Herrlichkeiten dessen zu ermöglichen, den er eben zum Erben über all das geschätzt hat, Jesus Christus. Und darüber hinaus zeigt er, Gott hat die Geschicke aller Völker, eines jeden Wesens, er hat alles unter seiner Kontrolle. Der Wechsel, Wandel der Zeiten, er wird nicht von Menschen bestimmt. Er wird allein, wird das von Gott bestimmt. Nun, lösen von Verantwortung können wir uns natürlich nicht. Wir können nicht sagen, Gott ist für alles verantwortlich. Nein, wir können uns von unserer Verantwortung nicht lösen. Denn zeigt nicht genau das, dass wir in Begrenztheit leben, dass wir eine Verantwortung haben? Dieser Gott, der all das gemacht hat, für ihn ist es ein kleines, andere Zeiten und Stunden herbeizuführen, alles nach seinem Plan. Und im Übrigen, Apostelgeschichte 17,26 zeigt doch auch, dass Gott sogar festgelegt hat, wie lange welches Volk in welchen Grenzen wohnen darf. Selbst das steht in Gottes Hand. Das ist dann auch interessant in Bezug auf die Deutung des Traumes eben über die Weltreiche, diese Statue in Nebukadnezars Traum, wo ja ein Weltreich nach dem anderen abgelöst wird. Dann heißt es weiter in Daniel 2, ersetzt. Gott setzt Könige ab und setzt Könige ein. Meine Lieben, warum ist das für Gott so ein leichtes, Könige ein- und abzusetzen? Weil er der König der Könige ist. Salopp ausgedrückt könnten wir sagen, Gott hat immer die Chefkarte. Selbst ein Nebukadnezar, der ein König war, menschlich gesehen, wie keinen mehr sonst, so erhaben war er, selbst er musste am Ende Gras fressen wie ein Vieh. Was ist also menschliche Größe gegen Gottes Größe? Gott thront und er lacht und spottet über Menschen und Größen, die über ihn spotten. Selbst ein Goliath mit seiner Größe war aus Gottes Sicht wohl in der Größe eines Flohs, wenn nicht sogar nur erkennbar unter dem Mikroskop. Musste Gott beim Turmbau zu Babel doch tatsächlich sagen, lasst uns herabsteigen. Da war dieser große Turm, der bis in den Himmel ragend war, aber Gott musste hinabsteigen, um nachzusehen. Und wie äußerte sich Gott gegen frevlerische Herrscher? Hesekiel 21, 31. Weg mit der Krone, weg mit dem Turban, zunichte müssen sie werden, bis Christus auf dem Thron sitzt. Und solange, meine Lieben, bis Christus auf dem Thron sitzt, bei seiner großartigen Wiederkunft, die von Tag zu Tag näher kommt, so lange müssen eingesetzte Könige auch immer wieder abgesetzt werden. Und das macht Gott. Und deshalb ist es auch wichtig, auch wenn es uns schwerfällt manchmal und wir auch Gewisses nicht verstehen, beim Blick in andere Länder, Gott ist es, der Könige absetzt und einsetzt. Lasst auch uns ehrerbietig gegenüber unserem Bundesrat, gegenüber unserer Regierung auftreten. Dann lesen wir weiter, Daniel 2. Er gibt nämlich den Weisen ihre Weisheit und den Verständigen den Verstand. Ja, wenn dies allen Menschen, wenn das uns allen, mir bewusst wäre, vollkommen bewusst wäre, es gäbe keinen Hochmut mehr. Weisheit und Verstand, sie gehören zweifellos zu den wertvollsten Dingen, die Gott einem Menschen überhaupt geben kann. Wie kostbar erscheint uns nochmals dieser Vers aus 1. Korinther 1, Vers 30. Christus ist Ihnen und mir gemacht zur Weisheit. Denken Sie manchmal, ich komme beim Bibellesen einfach nicht auf einen grünen Zweig. Ich verstehe nichts. Wir dürfen das einfach mitnehmen. Der Sohn Gottes, er ist Ihnen und mir gemacht zur Weisheit. Und so dürfen wir mit dieser Weisheit die Bibel erforschen und unserem Gott um erleuchtete Augen und ein geöffnetes Herzen bitten. Ja, Daniel und seine Freunde, sie haben diese Weisheit erlangt, weil sie sich total von Gott abhängig wussten und Gott offenbarte ihnen dieses Geheimnis. Auch wir wollen uns doch so abhängig wissen von unserem Gott und ihm und seinem Sohn immer mehr Wohnung geben in unserem Herzen und eben, dass wir zunehmen in seinen Geheimnissen. Und was wird das einmal für eine Befreiung sein, wenn dann die ganze Weisheit und Gelehrsamkeit der Menschen unter dem ganzen Himmel, allem überhaupt, allein dem die Ehre geben wird, der den Weisen ihre Weisheit und den Verständigen den Verstand gibt. Wenn alles menschliche Wissen und Können überhaupt nur noch ein Ziel kennen, statt Selbstverherrlichung, Verherrlichung Gottes. Ja, Christus wird bei seiner Wiederkunft eine völlig neue Wissenschaft, eine neue Gelehrsamkeit geben, an der Gott selbst seine Freude haben wird. Wissenschaft heutzutage schafft zwar Wissen, es bleibt aber immer die Frage, welches. Also wir sehen zunehmend, dass ohne Gott auch bei uns im Alltag selbst die einfachsten Dinge für große Herausforderungen sorgen. Schauen wir doch mal, wie die Regierung ringt, die ganze Schweiz mit Strom zu versorgen. Gott ist es, der Verstand gibt. Er offenbart. Er offenbart, was tief und verborgen ist, heißt es weiter. Meine Lieben, was durfte Paulus dem Leib Christi eröffnen und bekannt machen? Ja, ich weiß, der Philipp mit seinem Leib. Ja, ich weiß, immer Paulus. Aber meine Lieben, unter ihm kamen diese Tiefen Gottes zum Vorschein. Paulus sagt nämlich, der in euch wohnende Geist, der Geist Gottes, erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Und sehen wir nun das Privileg, dass dieser Geist bleibend in ihnen und mir wohnt? Das war zuvor in der ganzen Geschichte der Bibel noch nie so. Beim Volk Israel war es nicht so, Gott hat punktuell den Geist gegeben. Daniel hat aber Gott angefleht, nimm den Geist nicht von mir. Was ist es für ein Privileg, dass Gott durch seinen Geist bleibend in uns wohnt und das ist der Geist, der die Tiefen Gottes erforscht. So heißt es nämlich in 1. Korinther 2, 9 bis 12. Sondern wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört und keinem Menschen ins Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Uns aber hat Gott geoffenbart durch seinen Geist, denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Denn wer von den Menschen kennt die Gedanken des Menschen als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist? So kennt auch niemand die Gedanken Gottes als nur der Geist Gottes. Wir haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern der Geist, der aus Gott ist, so dass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. Ist das nicht zum Staunen? Diese Klarheit, mit der Geist Gottes, der auch in Daniel war, ihm bereits die festen Umrisse großer, grundlegenden Wahrheiten zeigen konnte, spätere Gottesoffenbarung im Sohn Gottes und in dem von ihm gesandten Heiligen Geist erschließt diese Wahrheiten nur in größerer Vielfältigkeit und eben viel weitergehender Ausführlichkeit. Und das ist auch nochmals ein Beweis, dass es gar keine Propheten mehr braucht. Unter Paulus wurde das Wort Gottes vollständig. Christus ist unsere Weisheit, der Geist, der die Gedanken Gottes kennt, auch die tiefen und verborgenen Geheimnisse, dieser lebt in ihnen und mir. Dann, er weiß, was in der Finsternis ist und bei ihm wohnt das Licht. Ja, das wissen wir. Gott wohnt im Licht und Licht ist eines seiner Wesenszüge. 1. Johannes 1, Vers 5. Gott ist der Ursprung alles Lebens, aber eben auch des Lichtes. Und deshalb kann er in der Bibel auch als einziger vom wahrhaftigen Licht sprechen. Da kann eine Glühbirne von Osram auch nicht mithalten. Dieses Licht Gottes vermag es, alle Menschen zu erleuchten. Und nun ist es doch bemerkenswert, dass Gott auch weiß, was in der Finsternis ist. Wenn er weiß, was in der Finsternis ist, dann zeigt doch das, dass er die Finsternis auch völlig beherrscht. Das muss ja auch so sein, denn nichts, was er nicht will, geschieht. Die Finsternis enthält somit nichts, was Gott in irgendeiner Art und Weise einen Strich durch die Rechnung machen könnte. Die Finsternis enthält nichts, was Gott irgendwie das Dasein wegnehmen könnte. Nichts, dessen Wirksamkeit für ihn unberechenbar oder unkontrollierbar wäre. Wie sagt es der Psalmist in Psalm 139? Auch die Finsternis ist nicht finster bei dir und die Nacht leuchtet wie der Tag. Ist das nicht ein großer Trost, meine Lieben? Das sind mal Eigenschaften eines Supervisors. Und bei Gott vermissen wir nichts. Er besitzt, er führt, er setzt, er gibt, offenbart und er weiß. Selbst innerhalb dieser Begrifflichkeiten bestaunen wir die Vollkommenheit Gottes. Daniel kannte Gott. Er war gelassen, auch in großen Problemen, weil er Gott kannte. Und meine Lieben, je mehr wir Gott kennen, in der Erkenntnis seiner selbst wachsen, eben auch in diesen Tiefen der Gedanken Gottes, desto ruhiger werden auch wir in großen Problemen. Ja, je mehr ich mich fürchte und Angst habe in Problemen, weiß ich bei mir, da kenne ich Gott zu wenig. Und nun vielleicht nochmals ganz kurz, der dritte und letzte Punkt, der ist ganz kurz. Wir sehen bei Daniel nämlich die allererste Priorität. Daniels erste Priorität, nachdem Gott ihm die Enthüllung des Traumes gab, war der Dank. Das war sein allererstes Tun. Er eilte nicht gleich los aus Begeisterung, weil er den Mund, das übersprudelte ja. Er musste das weitererzählen. Aber nein. Er eilte nicht gleich los, um das Geschehene anderen Menschen mitzuteilen. Meine Lieben, wenn wir doch etwas mit Gott erleben, da bebt das Herz und man freut sich. Aber danken wir dann auch zuallererst unserem Gott? Denn eines muss uns bewusst sein, was ist Gottes Ziel mit all dem, was wir gehört haben und lesen in seinem Wort? Wenn wir den Heilsplan studieren, diese Liebe Gottes, diese Dimensionen dieser Liebe, es ist ja nicht das Ziel, dass Sie und ich immer mehr wissen und weil wir so gut sind, sondern Gott und sein Sohn, sie wollen angebetet werden. Gott sucht Anbeter. Daniels einleitenden Worte in diesem Dank sind, gepriesen sei Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Bei der Begegnung mit dem Allerhöchsten ist es die edelste und höchste Form, nämlich das Anbeten und Loben seines Namens. Aber wie oft denken wir geringschätzig? Kennen Sie das auch? Ah, schon wieder eine Predigt über Lob Gottes, das ist langweilig. Dabei ist Anbetung und Lob Gottes höchstes Ziel. Kann es sein, dass wir über ein solches Thema geringschätzig denken? Vielleicht auch Gott nur oberflächlich loben? Darum, weil wir vielleicht gerade die Dimensionen seiner Liebe nicht erkennen, weil wir davon nicht Bescheid wissen. Er will sich verherrlichen und deshalb hat er das alles so liebevoll gemacht, mit Geheimnissen, die zu seiner Zeit offenbar wurden. Ja, Daniel pries den alles bewirkenden Gott, weil dieser in seinem Ratschluss alles perfekt und auf den Punkt genau zu den richtigen Zeiten festgelegt hat. In Bezug auf das Buch Daniel als Schlussfazit: Das Daniel-Buch zeigt die Weltgeschichte bis und über die Wiederkunft Jesu Christi hinaus. Gott zeigt, er ist der Supervisor, der alles von weit her und von außen betrachtet und alles zu seinen Zielen führt und dabei sämtliche Probleme löst. Amen. Ja, und dieses Wissen um diesen großen Gott, es lässt uns auch ausharren. Und davon handelt das letzte Lied, welches wir gemeinsam singen. Anschließend beten wir noch um den Segen. Wir singen das Lied: Harre, meine Seele.